Wie können Landwirtschaftsbetriebe klimaneutral arbeiten, obwohl sie Milchkühe halten oder gerade wegen des Milchviehs? Gar nicht, dürften da viele Klimaschützerinnen ausrufen, denn das dürfte ihnen wie die Quadratur des Kreises vorkommen. Genau darum geht es aber in einer wissenschaftlichen Studie, die mit 1,5 Millionen Euro aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium gefördert wird und die den reichlich provokanten Titel Klimatier trägt. Beteiligt sind die Uni Gießen sowie die TU München und der Forschungsring in Darmstadt, der dem Anbauverband Demeter nahesteht. Christopher Brock vom Forschungsring.
Wir verleugnen nicht, dass die Tierhaltung gerade in der heutigen Form große Probleme hat, großen Entwicklungsbedarf, sogar im Ökolandbau. Aber wir haben die Hypothese, dass man Tierhaltung durchaus gewinnbringend und zielführend und sinnvoll auch mit Blick auf den Klimawandel und die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft einsetzen kann.
Die Fragestellung?
Wie könnte die Tierhaltung aussehen, damit sie eben dann auch wirklich einen positiven Effekt auf den Klimaschutz und auf die Nachhaltigkeit hat?
Und das soll auf 40 Höfen in Hessen und Bayern untersucht werden, die sich für die Studie beworben haben.
Also eigentlich wollen wir eine Netto-Null-Emission vom Betrieb haben, aber man muss eben schon gucken, ist das überhaupt leistbar? Ich würde mal sagen, im System Pflanze, Boden, Tier, da können wir das vielleicht hinbekommen durch einen guten Aufbau von Bodenfruchtbarkeit, durch ein gutes Umsetzen eben von Nährstoffen, die in den Kreisläufen sind, in pflanzliche Nahrungsmittel und eben dann durch das Senken der Emissionen pro Produkt in der Tierhaltung.
Stichwort Methan, das Treibhausgas, das Wiederkäuer wie Kühe ausstoßen. Aber auch die Treibhausgase Kohlendioxid und Lachgas werden in der Landwirtschaft freigesetzt, vor allem in der konventionellen, aber auch in der ökologischen. Diese Emissionen sollen minimiert werden und zugleich sollen dabei Artenvielfalt, Boden- und Wasserqualität profitieren.
Was kann der Betrieb nutzen an Reststoffströmen aus der Pflanzenproduktion oder eben auch direkt an Futterströmen aus der Pflanzenproduktion? Was kann er nutzen an eben Landfläche und kann auf dem Grünland zusätzlich Nahrungsmittel produzieren, dadurch, dass er Tiere hat, würde er sonst nicht gehen. Aber auch bis hin in diese Richtung, dass Betriebe ja auch sagen könnten, naja, ich habe hier tolle Wiesen, das ist meine Ressource, dann mache ich da noch Bäume drauf, also Agroforst noch dazu. Aber auch da kann man wieder sinnvolle Ergänzungsnutzungen haben. Oder eben Hecken, die man auch gleichzeitig als Futterhecken nutzt.
Ein zentrales Problem bei der Sache: Wie kann ich die Tiere umwelt- und klimaverträglich ernähren, wenn sie nicht nur Gras vom Dauergrünland bekommen sollen, sondern zwecks Leistungssteigerung außerdem auch noch Pflanzen vom Acker? Stichwort Nahrungskonkurrenz. Und das bedeutet, um Milch und Fleisch zu produzieren, wird Ackerfläche zu Viehfuttererzeugungsfläche, obwohl auf dem Acker Pflanzen wachsen, die uns direkt satt machen können. Und bei der Umwandlung von Pflanzennahrung in Tiernahrung geht der größte Teil der Nährstoffe verloren. Dazu der Agrarforscher Friedhelm Taube von der Uni Kiel, dessen Institut gewissermaßen die Blaupause für die Studie Klimatier geliefert hat.
Eine Futterpflanzenerzeugung auf dem Acker muss eine bestimmte Voraussetzung erfüllen, damit wir sie überhaupt noch tolerieren können. Wir müssen nämlich, wenn wir das tun wollen, den Ackerbau besser machen. Dadurch, dass man zusätzlich Effekte für die Biodiversität hat, dass man Kohlenstoffspeicherung hat, dass man Nährstoffausträge vermeidet und dass man auch den Pflanzenschutzmitteleinsatz deutlich reduzieren kann.
Das Zauberwort lautet Kleegras. Das ist eine Mischung aus Gräsern und Leguminosen, also Hülsenfrüchtlern wie Klee. Im konventionellen Ackerbau werden Nährstoffe wie Stickstoff, die Nutzpflanzen dem Boden entziehen, mit Kunstdünger ausgeglichen. Im Ökoanbau ist das nicht erlaubt. Hier braucht der Acker Ruhejahre, in denen statt Getreide oder Gemüse das besagte Kleegras eingesät wird. Die Leguminosen im Kleegras haben eine wunderliche Eigenschaft. Sie können den Pflanzennährstoff Stickstoff aus der Luft holen und in den Boden abgeben und den Stickstoff damit nicht nur für sich selbst verfügbar machen, sondern für alle Pflanzen auch für die nächste Getreideeinsaat. Auf dem landwirtschaftlichen Versuchsgut der Uni Kiel spielt sich das so ab,
dass wir in einer Rotation, in einer Fruchtfolge von 5 Jahren, 2 Jahre Kleegras haben. Dort wird Stickstoff im Boden konserviert und aufgebaut. Und nach dem Kleegras folgt dann ein Hafer und dann ein Weizen und dann eine Tritikale oder was auch immer. Also 3 sogenannte abtragende Früchte des Ackerbaus, die dann der menschlichen Nahrung primär zugeführt werden.
Bauer Ludwig Käsweber aus dem Landkreis Rosenheim ist ein großer Kleegras-Fan. Zwar ist auch er nicht an der Studie Klimatier beteiligt, aber er hat einschlägige Erfahrungen, weil er bei einer ähnlichen Untersuchung dabei war.
Das Kleegras, das nennt man in der Schweiz Kunstwiese, weil es ähnlich wie ein Grünland, ähnlich wie eine Wiese ist. Man hat eine vielfältige Pflanzenzusammensetzung aus verschiedenen Kleearten, aus verschiedenen Gräserarten und aus verschiedenen Kräutern, die man auch immer in das Saatgut mit einmischen, dass man mehr Biodiversität hat und ein schmackhaftes Futter. Durch die verschiedenen Pflanzen oberirdisch hat man ganz verschiedene Durchwurzelungsleistungen unterirdisch. Und die Wurzeln besiedeln verschiedene Bodenräume und die verschiedenen Wurzeln ernähren auch verschiedene Arten an Bodenlebewesen.
Dem Stichwort Kleegras hat Kees Weber das Stichwort Futter hinzugefügt. Das Kleegras einfach unterzupflügen oder auf dem Acker verrotten zu lassen, das wäre eine sinnlose Vergeudung von Lebensmittelressourcen. Denn es ist wertvolles Tierfutter. Auf dem Versuchsgut der Uni Kiel wird das Kleegras von Jersey-Kühen abgeweidet, erklärt Professor Taube.
Das bedeutet, dass wir mit diesem Kleegrassystem sehr hohe Leistungen erzeugen können, viel Stickstoffdünger einsparen und damit den Ackerbau besser machen und somit eine ökologische Intensivierung dieser Produktion insgesamt realisieren. Und wenn wir das zusammen mit der Ernährungsumstellung sehen, dann hat das eben zur Folge, dass wir in keiner Weise eine Reduktion der Nahrungsmittelbereitstellung haben. Ein Shift hin zu mehr pflanzlichen Nahrungsmitteln und eine ökologische Intensivierung der Anbausysteme, so wie wir es beispielhaft machen, führt dazu, dass wir immer noch mehr Nahrungsmittel bereitstellen können als heute.
Zurück zur Studie Klimatier. Die 40 Höfe, die daran teilnehmen, haben allesamt etwas gemeinsam. Sie sind weder reine Viehhaltungs- noch reine Ackerbaubetriebe, sondern sie alle halten Milchkühe, bewirtschaften Grünland und zugleich Ackerflächen. Warum diese Einengung bei der Auswahl? Studienkoordinator Christopher Brock.
Reine Viehhaltungsbetriebe machen aus Nachhaltigkeitssicht eigentlich weniger Sinn, es sei denn, es wären jetzt Betriebe, die zum Beispiel auf reinen Grünlandstandorten sind, also auf Standorten, wo man gar keine menschlichen Nahrungsmittel ohne weiteres produzieren kann. Aber eben im Gemischtbetrieb hat man wirklich diese Möglichkeit zu sagen, also da kann man das Potenzial der Tierhaltung für nachhaltige Produktion am besten nutzen. Deswegen Gemischtbetriebe.
Auch Betriebe mit Mutterkuhhaltung sind nicht zum Zuge gekommen. Also Höfe, die ihre Rinder nicht zur Milch, sondern zur Fleischerzeugung halten und deren Herde oft das ganze Jahr über draußen auf der Weide ist. Diese Art der Landwirtschaft schöpfe das Potenzial nicht aus, findet Brock.
Vor allen Dingen eben auch deshalb, weil wir der Meinung sind, dass gerade die Rinderhaltung, wenn man sie wirklich optimal einbauen will, eigentlich ja eben dann auch nach Möglichkeit man sowohl die Milch nutzen sollte, wie auch eben die Möglichkeit, Fleisch zu produzieren und eben dann auch noch die positiven Aspekte vielleicht für die Landschaftspflege. Wiederkäuer oder Rinder produzieren eben auf jeden Fall auch Milch. Und das ist eigentlich auch nicht sinnvoll, dann zu sagen, naja, das interessiert uns nicht und wir wollen nur das Fleisch. Das wäre sozusagen aus Nachhaltigkeitssicht nicht die beste Option.
Auch Betriebe mit Schweine- oder Geflügelmast sind bei der Studie außen vor.
Eigentlich fressen die vor allen Dingen Getreide und das heißt, man muss sich dann immer überlegen, baue ich auf dem Acker Nahrungsmittel für die Menschen an oder baue ich Tierfutter an?
Das ist leicht nachvollziehbar. Wo soll aber der ökologische Vorteil von Milchkühen liegen, verglichen mit reiner Grünlandhaltung von Rindern nur zur Fleischerzeugung, also Mutterkuhhaltung?
Zum einen, dass man beim Milchvieh eine etwas intensivere Fütterung auch braucht, was wieder ein Vorteil ist, weil was die Rinder ja für uns tun, ist zum Beispiel, dass sie die Futterleguminosen verwerten, die ja eben der Motor nachhaltiger Fruchtfolgen sind. Das ist auch Konsens, dass wir eben über die Futterleguminosen eigentlich die Fruchtfolgen eben mit geringem Betriebsmittelinput am Laufen halten können. Aber die Futterleguminosen können eigentlich nur Wiederkäuer vernünftig verwerten.
Es geht in der Studie Klimatier also wirklich nur um die ökologisch optimale Verzahnung von Milchviehhaltung und Anbau veganer Lebensmittel. Und die hat Vorteile gegenüber einem rein veganen Landwirtschaftsbetrieb, findet Brock.
Wir kriegen einen wunderbaren Mist hinten raus. Also der Stallmist ist ja eben bekannt als besonders wertvoller Dünger. Gülle etwas weniger, also tatsächlich die Mistsysteme mehr als die Güllesysteme.
Mist oder Gülle, das hängt von der Art der Stallhaltung ab. Wenn die Kühe auf Stroh laufen und schlafen dürfen, gibt es Mist. Wenn sie auf Betonspaltenböden leben müssen, fällt Gülle an, eine Mischung aus Kot und Urin. Wichtiger wird in der Studie aber sein, welche Rinderrassen gehalten werden und wie viele Tiere pro Hektar.
Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir wollen hier einfach mit Hochleistungskühen arbeiten, sondern es ist ganz offen, es kann in die Richtung gehen, dass man feststellt, gut, vielleicht müssen auch die Bestände ein bisschen kleiner werden, möglicherweise. Vielleicht sind die zum Teil zu groß aus ökonomischen Gründen. Es kann dazu führen, dass man sagt, ja, eigentlich braucht man dann aber auch zwei Nutzungsrassen, wo die Kühe Milch geben und wo aber auch das Mästen der Nachzucht, vor allem auch der männlichen Nachzucht, eben Sinn macht. Es kann sein, dass man sagt, man muss in der Fütterung noch mehr tun, man muss mehr tatsächlich also extensiv beweisen oder sowas, was dann auch auf die Leistung drückt. Also das heißt, wir wollen wirklich in Entwicklung gehen.
In den auf Höchstleistung ausgerichteten Betrieben wird überwiegend die Milchviehrasse Holstein-Friesien gehalten. Für das Landgut der Uni Kiel hat Forscher Taube stattdessen das nur halb so schwere Jersey-Rind ausgewählt.
Es ist damit auch wesentlich besser geeignet für die Weidehaltung, weil Sie sich eigentlich ganz einfach vorstellen können, dass Sie bei der Weide ja ein Tier haben müssen, was erstens gut zu Fuß ist und ein großes Maul hat im Vergleich zur gesamten Körpermasse. So ein Jersey-Rind ist aufgrund seiner relativ kleinen Körpermasse in der Lage, sich ausschließlich von Gras zu ernähren und trotzdem die maximale Milchleistung, also im Mai dann von ungefähr knapp 30 Kilogramm pro Tag zu realisieren und dann mit einer gewissen Zufütterung 7.000 bis 7.500 Liter im Jahr. Eine schwarzbunte Holstein-Friesien mit einem genetischen Leistungspotenzial von mehr als 10.000 Liter würde auf der Weide regelrecht verhungern. Diese Holstein-Friesien mit mehr als 10.000 Liter sind allein für die ganzjährige Stallhaltung gezüchtet.
Weder volkswirtschaftlich noch ökologisch seien solche Hochleistungskühe eine gute Lösung.
Viele machen den Fehler, dass man denkt, die Milchleistung pro Kuh ist entscheidend. Also eine 10.000 Liter Kuh mit Stallfütterung ist damit einer 7.000 Liter Kuh Jersey mit vor allen Dingen Weidefütterung überlegen. Das stimmt aber nicht. Und zwar deshalb, weil man den Flächenbedarf nicht korrekt berücksichtigt.
Für die Hochleistungskühe wird viel Ackerfläche benötigt, etwa für Futtermais, die dann nicht mehr für die Lebensmittelerzeugung zur Verfügung steht. Außerdem wird ein Drittel der Hochleistungskuhnahrung importiert, etwa in Form von Sojaschrot aus Brasilien, für das Regenwald gerodet wird. Diese Futterimporte verursachen einen Nitratüberschuss hier bei uns. Das Hochleistungsfutter von Taubes Jersey-Kühen dagegen kommt vom hiesigen Acker, in dessen Ruhejahren in Form von Kleegras.
Wir haben berechnet, dass die Einsparung an Umweltkosten, also an vermiedenen Umweltkosten, CO2, Stickstoffauswaschung, Phosphorauswaschung, bei einer Milcherzeugung auf der Basis von Kleegras im Vergleich zu Mais in etwa eine Einsparung von 300 Euro pro Hektar ausmacht. Oder Sie können es auch in Milchleistung umrechnen, eine Größenordnung von 20 bis 30 Euro Cent pro Liter Milch können Sie an vermiedenen Umweltkosten zugutehalten.
Die Pflanzen in der Kleegrasmischung enthalten Substanzen, die sich klimaschonend auf die Verdauung der Kühe auswirken. Genau wie viele Pflanzen auf nachhaltig beweidetem Grünland.
Diese Pflanzeninhaltsstoffe haben Effekte, die sich positiv auf eine Reduktion des Methanausstoßes auswirken. Das sind einmal die Polyphenole beim Rotklee und das sind zum anderen bei mehreren Kräutern die sogenannten Tannine, die Sie auch aus dem Rotwein kennen. Diese Tannine sorgen dafür, dass bei geringer Konzentration dann auch entsprechende Methanreduktionen nachweisbar sind.
Bei Taubes Jersey-Kühen wirkt sich diese Pflanzenkost folgendermaßen auf den Methanausstoß aus.
Wir liegen unter 10 Gramm Methan pro Liter Milch und der Standardwert liegt eher im Bereich zwischen 14 und 18 Gramm, also bei den Hochleistungsherden.
Auch Bauer Cass Weber aus dem Alpenvorland ist in Sachen Methanreduktion unterwegs.
Das Methan, das die Kühe so ausrülpsen, die Kotis in gewisser Weise über die Fütterung beeinflussen, dass die Kühe, die auf der Weide sind und bestimmte Kräuter fressen, weniger Methan ausstoßen, als wenn die jetzt im Stall und mit Silomais und Kraftfutter gefüttert werden. Also eine Fütterung hat da einen gewissen Einfluss. Der organische Stickstoff, also Mist oder Gülle oder Kompost, den müssen wir halt emissionsarm ausbringen. Also das heißt, schauen, dass die Gülle gesund ist, dass die behandelt ist. Mit Gesteinsmehl machen wir das, mit Pflanzenkohle, mit effektiven Mikroorganismen behandeln wir unsere Wirtschaftsdünger und lassen die dann reifen und fermentieren und dann bringen wir das halt auch bodenschonend aus und klimaschonend.
Anders als der Bayer Käsweber ist sein Kollege Clemens Gabriel aus Hessen einer der 40 Auserwählten für die Studie Klimatier. Er hält 55 Milchkühe, bewirtschaftet 40 Hektar Dauergrünland und 80 Hektar Ackerfläche in einer Region, in der es viel Ackerbau und wenig Tierhaltung gibt, wie er sagt. Warum er an dieser Studie für klimafreundliche Landwirtschaft teilnimmt?
Ich habe eigentlich auch ein Interesse daran, meinen Betrieb da mehr drauf zu untersuchen und denke, das kann mir da auch ein bisschen bei helfen. Und ja, ich möchte es halt auch unterstützen, dass das passieren kann. Ja, ich denke, es hilft mir selber auch.
Ein schlechtes Gewissen hat er wegen seiner bisherigen Wirtschaftsweise wohl eher nicht.
Ich denke ja manchmal zu bestimmten Agrarsystemen, vielleicht intensiveren Agrarsystemen, stehe ich ganz gut da. Aber wenn ich auf mich schaue, sehe ich direkt einfach so ein paar Dinge, die ich gerne verbessern würde. Ich habe sehr weite Wege noch im Betrieb, wo ich doch viel unterwegs bin mit dem Schlepper, für die Futterernte zum Beispiel. Und dann glaube ich, was sehr wichtig ist, ist das Verhältnis von Leistung, also was ich an Produkt herstelle, an Milch und Fleisch, im Verhältnis zum Aufwand, weil ich schon versuche, eher extensiv zu sein in meinem System und dann auch eine etwas niedrigere Leistung habe. Aber ich bin nicht komplett extensiv. Ich fütter trotzdem auch einiges an Getreide auch zu bei den Kühen. Und ich denke, das ist sehr spannend, da rauszufinden, was da ein gutes Verhältnis ist.
Wenn sein Hof, die Weiden und Äcker nun einmal so liegen, wie sie liegen, dann ist an den Schlepperfahrten wohl wenig zu ändern, oder?
Ich habe eher eine schlechte Grünlandausstattung direkt am Hof. Das heißt, ich müsste mehr Ackerfläche am Hof als Weide nutzen. Das ist eine spannende Frage für eine Klimabilanz. Was das bedeutet, wenn ich dort keine Lebensmittel mehr produziere oder weniger Lebensmittel.
Eine entscheidende Rolle für die Klimaoptimierung seines Hofes könnten die benachbarten Biohöfe spielen, die kein Vieh halten, sondern nur Äcker bewirtschaften.
Die bauen trotzdem Kleegras an für ihre Fruchtfolge, können das aber eigentlich nicht gut verwerten. Und es gibt hier nicht viele Milchviehbetriebe, ich bin da einer der wenigen hier in der Region. Es bietet sich schon an, dass ich dann auch das Kleegras hole, gut verwerte und sie Mist oder Gülle zurückbekomme. Nur macht das eben die Wege noch mal ein bisschen länger.
Das bedeutet einen höheren Verbrauch an fossilem Kraftstoff. Denn Schlepper, die mit Biomethan oder Wasserstoff laufen, bietet die Landmaschinenindustrie bislang noch kaum an.
Was ich zum Beispiel auch noch versuchen könnte, ist, noch stärker saisonal zu werden. Das heißt, die Kühe im Winter nicht so intensiv füttern zu müssen. Das ist ja bei Milchkühen die Frage, wann sie die Kälber kriegen. Und wenn ich da die Zeit der Winterfütterung weiter verkürze, das habe ich auch vor, könnte ich mir vorstellen, dass ich da doch noch was gewinnen kann.
Weil die Kühe dann auf die Weide kommen, wenn sie besonders viel Milch geben, deswegen besonders viel Hunger haben und wenn da draußen das nahrhafteste Gras wächst von ganz alleine, ohne Kunstdünger. Auch auf diese Weise lässt sich der Treibhausgasausstoß bei der Milcherzeugung drastisch reduzieren, aber nicht komplett stoppen. So das Resümee von Agrarforscher Friedhelm Taube.
Wir werden die Erzeugung von Milch nicht absolut klimaneutral hinbekommen. Das ist nicht möglich. Das ist ganz klar. Also von daher müssen wir es entsprechend reduzieren im Umfang, zurück aufs Grünland bringen, dort, wo keine Flächenkonkurrenz da ist. Und das verbinden mit den zusätzlichen Ökosystemleistungen. Wenn die bereitgestellt werden, dann ist es gut begründet, weiter in geringem Umfang Milch und tierische Produkte vom Wiederkäuer zu konsumieren und zu erzeugen.
Komplett klimaneutral oder gar klimapositiv kann ein Milchviehbetrieb also nur dann werden, wenn er noch etwas anderes zu bieten hat, das sich gegen die Methanrülpser der Kühe aufrechnen lässt. Die Solaranlage auf dem Dach oder auch auf einer Wiese, die dann trotzdem noch beweidet werden kann. Oder die Biogasanlage, die Energie aus fossilen Quellen ersetzt. Oder, viel wichtiger, der Humusaufbau unter dem Grünland und auch im Ackerboden. Denn dadurch wird der Atmosphäre Kohlenstoff entzogen und wird sicher und langfristig im Boden eingelagert.